SWR aktuell. Infodate am Abend.
Mit Josef Karcher, guten Abend. Eigentlich sollte zum Jahresende Schluss sein mit der Atomenergie in Deutschland. Eigentlich. Wenn da nicht die Energiekrise dazwischen gekommen wäre. Auf Antrag der Ampelkoalition beschloss der Bundestag, die Laufzeit der letzten drei Reaktoren, das sind Neckar-Westheim 2, Isar 2 und Emsland, über den Winter bis Mitte April zu verlängern. Evi Seibert sagt, wie Debatte und Abstimmung verlaufen sind.
Das war heute wieder eine Übung in pragmatischer Politik, um Krisen zu bewältigen. Denn besonders wohl war auch vielen Ampelpolitikern nicht, als sie heute dafür gestimmt haben, dass die AKW-Laufzeiten verlängert werden. Denn gerade die Grünen haben sich sehr, sehr schwer damit getan. Sie nannten es wörtlich sogar eine Zumutung. Diese Zumutung haben sie aber größtenteils mitgetragen, weil sie darin die Garantie sehen, dass zum einen keine neuen Brennstäbe angeschafft werden und dass im April 2023 dann tatsächlich Schluss ist mit Atomkraft in Deutschland. Die Union hat mit einem eigenen Gesetzentwurf dagegen gehalten. Die Union will neue Brennstäbe beschaffen und sie will, dass die AKW auch über April 2024 hinaus weiterlaufen. Denn für die Unionsredner heute war klar, die Energiekrise wird auch im kommenden Winter anhalten. Außerdem sei Atomkraft weniger klimaschädlich als Kohle- und Fracking-Gas. Dieser letzte Punkt, diese Klimaschädlichkeit, ist auch den Ampelpolitikern bewusst gewesen. Sie verweisen aber darauf, dass es sich nur um einen Übergang handelt und dass der Ausbau der erneuerbaren Energien deswegen noch schneller vorangetrieben werden muss.
Der Reaktor Neckar-Westheim 2 in Baden-Württemberg bleibt noch eine Weile am Netz. Bürgermeister Jürgen Winkler der Gemeinde bei Heilbronn sieht keine großen Auswirkungen.
Also die kurze Laufzeitverlängerung, denke ich, hat nicht so große Auswirkungen. Natürlich schon ein besonderes Ereignis für uns, dass nach der langen Zeit, nach den Planungen zum 31.12., dass es doch noch mal weitergeht bis April. Das ist schon überraschend. Aber natürlich die kurze Laufzeitverlängerung hat jetzt keine gravierenden Auswirkungen auf unsere Gemeinde.
Viele Menschen in der Region halten die Entscheidung für sinnvoll.
Ja, ich finde es richtig, dass es weiterlaufen tut. Also sichere Kernkraftwerke wie in Deutschland, die gibt es nicht.
Im Moment ist es einfach wichtig, dass wir uns nicht nur abhängig vom Ausland machen, dass wir einfach hier unseren Strom auch hin.
Ja, weil wir uns definitiv momentan in einer Zeit befinden, wo einfach die Energiekrise und das Risiko zu hoch ist, dass wir nicht genügend Energie haben.
Betreiberin von Neckar-Westheim 2 ist die EnBW. Und der Zufall wollte es, dass der Energiekonzern heute aktuelle Zahlen vorlegte. Die sehen nicht so gut aus, weshalb die Jahresprognose deutlich gesenkt werden musste. Rebecca Plies.
Der operative Konzerngewinn liegt mit 1,97 Milliarden Euro auf nahezu identischem Niveau gegenüber dem Vorjahr. Die EnBW erklärt, dass die zuletzt hohen Belastungen im Gasgeschäft durch positive Entwicklung bei den erneuerbaren Energien ausgeglichen werden konnten. Im vierten Quartal erwartet die EnBW allerdings auch deutlich höhere Belastungen für die Stabilität der Netze beim Einsatz von Reservekraftwerken. Dementsprechend korrigiert die EnBW ihre Gesamtprognose für 2022 deutlich nach unten. Statt mit bis zu 3,2 Milliarden Euro rechnet das Unternehmen nun nur noch mit einem Konzernergebnis bis zu 2,9 Milliarden Euro, einem Minus von rund 10% gegenüber dem Vorjahr.
Themenwechsel zu den beiden weltpolitischen Ereignissen dieses Tages. Das erste, die USA, die Europäische Union, Japan und Kanada sowie weitere Partner haben sich auf der Weltklimakonferenz in Ägypten dazu verpflichtet, den Ausstoß von Treibhausgasen bei der Öl- und Gasförderung dramatisch zu reduzieren. Dies gaben die beteiligten Staaten bekannt. Anschließend hielt US-Präsident Joe Biden eine Rede, in der er sich klar zum Klimaschutz bekannte. Die USA seien dabei, so Biden. Und wörtlich, sonst ist das Überleben des Planeten in großer Gefahr. Jetzt das Zweite. Die ukrainische Armee hat bei ihrer Gegenoffensive im Südosten der Ukraine einen bedeutenden Erfolg errungen. 9 Monate nach Beginn des Krieges räumte die russische Armee die strategisch wichtige Stadt Cherson und überließ das Feld den ukrainischen Streitkräften. So viel Weltpolitik in aller Kürze. 4 Bundesländer, darunter Baden-Württemberg, haben sich mit Gesundheitsminister Lauterbach angelegt. In der Corona-Politik haben sie die Isolationspflicht für Infizierte aufgehoben. Rheinland-Pfalz prüft noch, ob es nachzieht. In Berlin reagierte Lauterbach sehr verschnupft.
Wir können es leider nicht verhindern, weil wir nur empfehlenden Charakter haben. Aber die Empfehlungen, die wir geben, die stehen ja auf der Website des Robert-Koch-Instituts. Sie haben sich auch nicht geändert. Es gibt jetzt keinen Grund, diese Regeln zu verändern. Aus meiner Sicht ist es vollkommen unverständlich, jetzt, wo wir so viel zusammen erreicht haben, das zu gefährden. Wir sind ja in Deutschland recht gut durch die Pandemie gekommen im europäischen Vergleich. Ich würde das ungern jetzt gefährden, ohne dass wir irgendetwas dafür bekämen.
Junge Menschen werden künftig auf Staatskosten am Kulturleben teilnehmen können. Alle 18-Jährige sollen im kommenden Jahr einen sogenannten Kulturpass im Wert von 200 Euro bekommen. Der Pass soll ihnen beispielsweise den Kauf von Büchern oder auch den Besuch von Kinos oder Ausstellungen ermöglichen. Kulturstaatsministerin Claudia Roth.
Wir wollen junge Menschen begeistern für die Vielfalt unserer Kultur in unserem Land. Und es sind ja gerade die jungen Menschen, die unter der Pandemie so massiv gelitten haben, die jahrelang nie Live-Konzerte sehen konnten. Und das wollen wir unterstützen. Sie müssen sich vorstellen, das ist wie so dieses Interrail-Europa-Ticket. Jetzt haben wir einen Pass und mit diesem Pass gehen die in alle Kultureinrichtungen rein und erleben den Reichtum unserer Kultur.
Fokus Südwest.
Eine Elterninitiative will erreichen, dass das Land Baden-Württemberg zum neunjährigen Abitur zurückkehrt. Sie startet deshalb morgen eine Unterschriftensammlung. Einen entsprechenden Volksantrag hat die Initiative G9 jetzt bereits beim Landtag eingereicht. Annika Jahn.
Die Elterninitiative fordert mehr Zeit für Bildung, mehr Zeit zum Üben und mehr Freizeit für Schulkinder. Das Abitur nach 9 Jahren soll wieder flächendeckend möglich sein, statt nach 8 Jahren. Diese Regel gilt seit 2004. Laut der Elterninitiative ein politischer Fehler, der durch Corona besonders deutlich wird. Denn auch für Nachhilfeprogramme wie Rückenwind hätten Schüler schlicht keine Zeit, bemängeln die beiden Gründerinnen der Initiative G9 jetzt. Von morgen an haben sie ein Jahr Zeit, um knapp 40.000 beglaubigte Unterschriften zu sammeln. Dann könnte ihr Gesetzentwurf in den Landtag wandern. Momentan gibt es in Baden-Württemberg 43 Modellschulen, die G9 anbieten.
Der Rheinland-Pfälzische Landtag hat sich mit dem Fall eines Mannes befasst, der trotz einer Verurteilung wegen Mordes und Vergewaltigung auf freiem Fuß ist. Der Mann saß noch in Untersuchungshaft, weil er gegen das Urteil Revision eingelegt hatte. Das Oberlandesgericht Zweibrücken verfügte im Oktober aber die Haftentlassung des 19-Jährigen, weil das Verfahren zu lange gedauert habe. Armin Angele.
Im Rechtsausschuss sagte Justizminister Mertin, er wolle weder den Beschluss des Oberlandesgerichts Zweibrücken noch die Verhandlungsführung der Jugendkammer des Landgerichts Frankenthal in dem Verfahren kommentieren. Auch die Terminierung eines Verfahrens gehöre zum Kernbereich der verfassungsrechtlich garantierten richterlichen Unabhängigkeit. Die Verfahrensverzögerung habe nicht auf Personalengpässen oder einer außergewöhnlichen Belastung der Kammer beruht. Der damals 17-Jährige hatte 2020 in Ludwigshafen eine junge Frau vergewaltigt und erwürgt. Im August 2022 wurde er zu 10 Jahren Jugendstrafe verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof muss nun darüber entscheiden.
Überall im Südwesten feierten Tausende den Auftakt der närrischen Zeit. Viel los war zum Beispiel auf dem Schillerplatz in Mainz. Stefan Schmelzer.
Um Punkt 11.11 Uhr ging es hier auf dem Mainzer Schillerplatz offiziell los mit der traditionellen Verkündung des närrischen Grundgesetzes. Trotz kalten 7 Grad und Wolken sind mehrere tausend Narren gekommen und die feiern, schunkeln und singen hier schon teilweise seit dem Morgen. Corona-Zulassungsbeschränkungen gibt es in diesem Jahr keine mehr. Auch das Gelände rund um den Schillerplatz in der Mainzer Innenstadt ist nicht mehr wie im vergangenen Jahr eingezäunt, sondern frei zugänglich. Auf der großen Bühne gibt es buntes Programm. Mit dabei sind viele Größen der Mainzer Fasnacht, wie zum Beispiel Oliver Mager und die Mainzer Hofsänger. Der Mainzer Karnevalverein appelliert an alle, die noch kommen wollen, aus Sicherheitsgründen Flaschen und Gläser zu Hause zu lassen.
Auch im oberschwäbischen Bad Waldsee hieß man die Fasnet willkommen. Martin Hattenberger.
Laut und bunt ist es hier auf der Hochstadt in Bad Waldsee, denn es ist wieder soweit. Die Fasnet hat begonnen und hier wird geschunkelt und gesungen und getanzt. Der Platz vor dem Fähnerlesbrunnen, der ist hier richtig voll. Ein paar hundert Leute sind gekommen, um diese Fasnet hier mitzufeiern.
Und sonst so?
Ritterlich beim Marsch parat, das ist richtig, Kamerad, schmettert den Choral über Berg und Tal.
Der Elefantenmarsch aus dem Dschungelbuch. Das waren noch Frühaufsteher. Ganz anders erging es einer Elefantenherde in Indien. Sie verschlief den lieben langen Tag. Alle 24 Tiere waren sturzbetrunken. Sie hatten sich über fermentiertes Wasser hergemacht, das Bauern im Wald gelagert hatten, um einen Likör daraus zu produzieren. Nichts war mehr übrig und die Dickhäuter verbrachten liegend Stunden im Dämmerzustand. Mit Trommeln wurden sie dann geweckt und sie trollten sich schließlich, sicherlich noch ein wenig verkatert.
SWR aktuell Infodate.
Auch für Ihren Sprachassistenten.
Morgens, mittags und abends.